Hallo, mein Name ist Susanne. Willkommen zur 11. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Unser heutiges Thema ist Farben. Also erstmal hallo. Es tut mir ganz, ganz, ganz schrecklich leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich wieder einen neuen Podcast aufnehme. Ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch erkältet. Es war auch ansonsten ziemlich viel los, was keine richtige Entschuldigung ist, denn es ist immer viel los. Aber es war ganz besonders viel so mit Terminen in die Stadt fahren und Wochenenden, wo ich teilweise nicht zu Hause war und so. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, eben mit der Erkältung, wo ich jetzt seit, weiß nicht, fast 14 Tagen darauf warte, dass sie weggeht. Und stattdessen sitzt jetzt meine Nase zu und meine Stimme ist auch nicht so ganz da. Beim Sprechen geht's noch, aber singen ist gerade irgendwie gar nicht drin, was ein bisschen doof ist, aber naja, hilft ja nichts. Und ich war echt kurz davor zu warten, bis ich dann so die perfekte Sendung machen kann, wo ich wieder bei Stimme bin und alles. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und gedacht, klar, ich lasse euch jetzt nochmal 2 Wochen warten oder so. Das ist ja blöd. Also tut mir leid. Ich würde ja sagen, wird nie wieder vorkommen, aber ich glaube es auch nicht. Wer weiß, auf jeden Fall habe ich euch nicht vergessen. Und wie gesagt, ganz schlechtes Gewissen. Und haben gedacht, ja, aber heute. Aber ja, dann war jetzt. Und die letzte Sendung ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her. Oder fast ein bisschen länger, gell? Ja. Okay, ich habe dieses Mal tatsächlich echte Neuigkeiten. Also ihr wisst das vielleicht nicht. Ich habe eigentlich am Anfang vom Podcast ein Neuigkeiten, Rubrik, genau. Ich habe da bloß normalerweise nie was zu erzählen, aber dieses Mal, richtig, also erstens mal freue ich mich ganz doll, es gibt noch einen zweiten aktiven Strick- und Spinnen-Podcast in Deutschland, auf Deutsch, und zwar von Annelies, der heißt Bei Hempels unterm Sofa aus dem Leben eines Staubkörnchens. Ich finde den ziemlich gut, es gibt erst eine Folge. Das ist ein bisschen schade, da könnten ruhig mehr kommen. Annelies hat sich ganz viele Gedanken gemacht, das fand ich ganz klasse. Und Tonqualität ist gut. Ich bin ja sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Im Gegensatz zu mir labert sie nicht jedes Mal über alles, woran sie arbeitet, sondern nimmt immer bestimmte Projekte in den Blick. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist nicht so eine lange Litanei an Aufzählungen. Den persönlichen Teil fand ich auch ziemlich gut. Ich habe jetzt aber hier keine Notizen gemacht. Also das ist jetzt hier nicht die offizielle Podcast-Rezension. Ich warte bloß einfach gespannt darauf, wie es mit der nächsten Folge wird. Freue mich darauf und habe auch eine sehr vergnügliche Stunde damit verbracht, den zu hören. Ich bin in der Zeit irgendwie in der Stadt rumgelaufen, also mit der S-Bahn nach München gefahren und da rumgelaufen, habe auf ein Treffen gewartet, wo ich mich war mit Leuten verabredet, Schreibgruppe mal wieder. Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich das Haus verlasse. Ich gehe einmal im Monat zum Schreibgruppentreffen. Im letzten Monat war es nicht so toll, außer mir war niemand da. Pizza hätte ich alleine auch zu Hause essen können, wäre billiger gewesen und hätte nicht so viel Zeit gekostet. Aber ich habe die alle schon geschimpft, also ich hoffe, nächstes Mal sind wir wieder voll versammelt. Oder ich weiß wenigstens, wenn keiner kann, dann bleibe ich zu Hause. Okay, und der zweite Punkt, neuigkeitenmäßig. Ich mache jetzt hier mal schamlose Eigenwerbung. Ich halte nämlich ab 15. März an der Volkshochschule Germering 2 Kurse. Der eine Kurs ist überhaupt kein Problem. Das ist Mustersocken stricken. Der ist zwar noch nicht voll, aber voll genug. Da muss jetzt auch nicht unbedingt noch jemand rein. Wenn da noch 2 Leute sich anmelden, kriege ich auch nicht mehr Geld. Das wird aber dann schon langsam ein bisschen voll. Der andere Kurs ist so kippelig. Ich biete einen Kurs an, Einführung in das Spinnen mit der Handspindel. Und da haben sich bis jetzt nur 3 Leute angemeldet und ich bin ganz scharf drauf, dass der stattfindet. Ich bereite den schon eine ganze Weile vor und freue mich fürchterlich. Der Kurs, ich setze euch einen Link auch auf meinem Blog, dass ihr da direkt hinkommt. Findet statt an der Volkshochschule Germering ab 15. März 2011. Der ist immer dienstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, was den Vorteil hat, dass man davor noch Abendessen kann und eventuell sogar die Kinder ins Bett packen, bevor man dann loszieht. Der Kursort ist relativ günstig zu erreichen mit der S-Bahn, also das ist S-Bahn Germering und da läuft man nur 5 Minuten. Und der geht über 6 Wochen, wenn alles klappt und wir genug Teilnehmer zusammenbekommen. Und ich zeige da alles, wie man mit der Handspindel spinnt und zwirnt und was man dann mit der Wolle anfängt, wie man verschiedene Fasern spinnt und über den Finger und also je nachdem, was die Teilnehmer da wollen. Und wenn alle ganz, ganz, ganz langsam lernen, dann lernen sie nicht gar so viel. Und wenn alle wahnsinnig schnell sind, dann denke ich mir noch irgendwelche verrückten Sachen aus, die wir da machen können und üben. Die Spindeln und die Fasern zum Spinnen und wahrscheinlich auch einiges mehr, als wir wirklich für den Kurs brauchen, bekommen die Teilnehmer von mir. Und ich hoffe, ihr macht alle viel Werbung. Also im Westen von München, ist auch von München aus völlig erreichbar. Also es gibt Leute, die hier wohnen, die fahren jeden Tag zum Arbeit in die Stadt. Und würde mich freuen, wenn ihr das weitersagt und kommt. Wenn jemand von mir einen Spindelspinnkurs haben will und der ist jetzt nicht gerade hier in der Gegend, ich mache auch Workshops. Wenn ihr mich bezahlt, fahre ich auch. Kein Problem, mache ich gerne. Okay. News und Eigenwerbung habe ich abgeschlossen. Dann ist immer die Sache mit dem, was habe ich gestrickt und gesponnen. Ich habe ja jetzt hier schon länger nicht mehr Bericht erstattet, deswegen ist es ein bisschen, ist es mehr, ist es weniger? Ich weiß es auch nicht. Urteilt ihr, was soll's. Der braune Rolli ist, immer noch nicht fertig. Ich habe aber was dran gemacht, so 4-5 Reihen oder so. Der wird aber jetzt in näherer Zukunft garantiert weiter wachsen, denn mir sind auf einmal die Strickprojekte leicht ausgegangen, denn, Sensation, Maple Wings ist fertig. Ganz, ganz, ganz fertig gestrickt. Nachdem ich hier im Podcast irgendwie jede Folge bis jetzt, ich meine, wir sind ja schon bei Folge 11, immer gesagt habe, ja, also Maple Wings, jedes Mal. Und ich habe, oh, jetzt habe ich mein Notizbuch nicht hier. Ich habe extra rausgeschrieben, gell, wie lange ich da dran gestrickt habe und wie lange ich es normalerweise für so ein Lace-Tuch brauche und so. Das war abartig. Das lag aber einfach wirklich daran, dass ich da nichts dran gemacht habe. Und als ich das dann mal wieder gemerkt habe, also ich muss sowas immer öfter lernen, gell? Einmal reicht nicht. Also wenn man an der Sache nicht strickt, geht sie nicht weiter. Kommen keine Heinzelmännchen, nehmen meinen braunen Rolli und stricken den mal eben über Nacht fertig. Nein, muss ich leider selber machen. Oder vielleicht auch gut, dass ich das machen muss. Ich meine, sonst kaufe ich die ganze Wolle und habe nichts davon. Ist ja auch blöd. Aber das mit dem Maple Wings war schon langsam ein bisschen peinlich. Und ich habe dann einfach beschlossen, das ist jetzt mein Hauptprojekt. Und habe den vorm Fernseher gestrickt und frühs nach dem Frühstück und wann immer es ging. Mitgenommen habe ich den jetzt nicht so viel, das ist doch gerade ein bisschen zu groß mit diesen ganzen Strickschriften auch. Ich hatte dann so 2 Blätter und so ein großes Lineal und so. Das muss ich jetzt nicht unbedingt im Zug machen. Auf jeden Fall ist der ganz fertig, die Enden sind schon vernäht und ich habe berechtigte Hoffnung, dass ich den am Wochenende spanne. Ja, ich bin selber ganz platt. Ihr dürft auch gerne nachfragen, wenn das mit dem Spannen dann nicht klappt. Aber ich habe mir jetzt so Puzzlematten gekauft. Also mein Teppich aus dem Nebenraum leihen müssen. Problem ist damit gelöst. Ich habe jetzt meine eigenen Matten zum Spannen und hoffe, dass das dann ein bisschen besser läuft. Maple Wings ist also fertig. Und das ganz Erstaunliche ist, ich habe jetzt kein Tuch, was ich als nächstes stricken will. Ich fühle mich schon ganz komisch, aber gedacht, ja, ich lasse jetzt mal diese Leere ein bisschen zu. Dann hatte ich Socken für meinen Mann mal wieder angefangen, habe ich erzählt, gell, Vincent, wie heißt das Muster, Rick? Oh, keine Ahnung. müsst ihr auf meine Projektseite schauen. Die sind wunderschön geworden, die liefen auch gut, fertig, alles prima. Fotografiert sind sie leider noch nicht. Dann habe ich was angefangen, von dem ich euch noch gar nichts habe erzählen können, denn das habe ich erst angefangen nach der letzten Sendung, also auch nach der englischen. Und zwar habe ich von dem Rocking Sock Club ja Sockenwolle gehabt von Blue Moon Fiber Arts. Und die letzte Farbe, die es gab letztes Jahr im November, die hatte keinen Namen. Color with no name. Keine Ahnung, ob die jetzt inzwischen einen hat oder nicht, aber auf jeden Fall steht das noch so auf meiner Banderole. Und daraus habe ich je einen Socken gemacht aus den mit den beiden Mustern, die auch mit dem Sock Club da mitkamen. Muster gefielen mir super. Die Farbe ist auch ganz wunderschön. Es hat so Herbstfarben, Rosttöne, Weinrot, bisschen blaustichigeres Lila und so. Bräunlich, ich bin ganz happy. Daraus habe ich gemacht Checkerboard Socks von Nancy Bush einen und dann Canopy von Samantha Roschak. Roschak? Roschak, ja, ich kann hier meine Schrift fast nicht lesen. Ich habe den Canopy Socken den Schaft etwas länger gemacht, damit der zu dem Checkerboard Socken passt. So dass ich zwei habe, die zwar verschieden sind, aber relativ ähnlich ausschauen. Getragen habe ich von diesen ganzen Rocking Sock Club Socken, wo ich immer ein paar aus zwei verschiedenen gemacht habe, noch gar keine. Ich traue mich da irgendwie nicht so richtig ran. Das ist so wie bei anderen Leuten mit der Wollmeise, gell? Wenn ich die durchlaufe, dann war es das wahrscheinlich, weil so schnell kaufe ich mir keine Wolle mehr. Wie heißt die? Socks the Dog, ja genau. So, das ist jetzt heute ein bisschen ungewöhnlicher Podcast. Ich musste gerade husten, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Das passiert heute bestimmt noch ein bisschen häufiger. Tut mir leid, aber ich dachte, ich lasse es besser nicht drin, so, hüsteln. Okay, und dann, weil ich ja so schön viel fertig gemacht habe, denn diese beiden Rocking Sock Club Socken, die sind auch schon komplett fertig. Ich habe heute früh ganz brav auch noch den Schaft. Der eine hat so einen Saum, Canopy, genau, wird angefangen mit so einem provisorischen offenen Anschlag und es wird dann umgeklappt und festgenäht. Das habe ich heute früh brav vernäht. Bin ganz stolz. Socken ist komplett fertig. Ich habe die Wolle gewogen, jeden Socken gewogen und eine Notiz gemacht. Vielleicht kriege ich das noch hin mit dem komplett durchorganisiert und Dinge auch ganz, ganz fertig machen. Übe noch. Und dann dreut ja jetzt so der Mustersockenstrickkurs. Und nachdem ich für den Strickkurs nicht einfach irgendein Muster nehmen kann und es hier irgendwie illegal kopieren und an die Teilnehmer verteilen, mache ich selber was und entwerfe ein paar Socken mit Zöpfen und Löchern, weil ich wollte eben was mit Lochmuster, was mit Zopfmuster und was, wo man mit zwei verschiedenen Farben arbeitet und dachte, naja, drei Paar Socken ist ein bisschen viel für so einen 6-Wochen-Kurs, aber zwei Socken könnte zu schaffen sein. Und ich habe also schon angefangen, den Zöpfe und Löcher Sock zu stricken und wie das halt beim Entwerfen immer so geht. Ich weiß nie so genau, ob ich mit dem Zeichnen anfangen soll oder mit dem Stricken. Und dann fange ich an zu stricken und dann mache ich irgendeinen Blödsinn und dann mache ich eine Zeichnung und dann stricke ich wieder und das ist also ein bisschen mühseliger Prozess. Aber das ganz oben das Bündchen ist schon fertig und da ist auch klar, wie das Muster wird. Und da war es auch wieder so, ich habe gedacht, oh ja, super Idee, ich mache das so und so. Und habe das dann so gemacht, das sah doof aus, dann musste ich es wieder aufribbeln. Außerdem habe ich festgestellt, dass neuen Socken anfangen, während man Doctor Who Weihnachtsspecial schaut, hat Nachteile und wenn man dann anstatt 60 Maschen 59 anschlägt, dann geht das mit dem Rippenmuster irgendwie nicht ganz so auf und weil man ja so schön Doctor Who schaut, merkt man das dann erst so in Reihe 10. Muss ich dann wieder aufmachen. Aber war eh nichts gewesen, also das gehört dann irgendwie auch dazu. Ich bin da relativ gelassen. Mir sitzt bloß ein bisschen die Zeit im Nacken. Und ich dachte, damit ich mich nicht da entspannen kann, fange ich den zweiten Socken dann auch gleich an und mache dieses zweifarbige Dingens parallel. Was wollte ich? Oh, jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen. Ich bin zwar noch beim Thema, aber ich wollte bei Maple Wings noch erzählen, diese Sache genau, wie lange das gedauert hat und so. Ich habe tatsächlich gestern Abend mir meinen allerersten Podcast nochmal angehört und da war die lange Geschichte, wie ich Maple Wings überhaupt angefangen habe. Das erzähle ich euch jetzt nicht nochmal alles. Aber auf jeden Fall habe ich letztes Jahr angefangen mit der ganzen Geschichte, so irgendwann im Februar, März, sowas, mit einer anderen Wolle und der Riesendrama. Aber im April auf jeden Fall letzten Jahres habe ich angefangen, Maple Wings zu stricken. Im April letzten Jahres. So kompliziert ist das Muster auch nicht. Eigentlich ist das Muster gar nicht tierisch kompliziert. Es ist zwar, habe ich schon erzählt, gell, mit Muster auf Hin- und Rückreihen, aber das habe ich auch schon öfter gemacht. Und es ist ein sehr logisches Muster, wo man dann auch teilweise gar nicht so viel schauen muss. Läuft sehr gut. Ich weiß gar nicht, wieso ich da so, weiß nicht, faul war oder so. Ich habe dann auf jeden Fall mal nachgeschaut und festgestellt, also normalerweise für ein Tuch von dieser Größe brauche ich ungefähr so 2 Monate. Und dann stricke ich auch noch was anderes zwischendurch. Ich habe das auch schon schneller geschafft. Also ich habe Aeolian gemacht, weil die Wolle dicker war. Also wahrscheinlich waren es etwas weniger Maschen. Und das hat irgendwie 2 oder 3 Wochen gedauert. Und Laminaria in 10 Tagen und so, das mache ich locker flockig. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mit den Lochmustertüchern jetzt an so einem Endpunkt bin, wo ich, weiß nicht, keine Lust mehr habe. Das glaube ich eigentlich nicht. Oder aus welchem Grund das jetzt so besonders lang gedauert hat. Das war aber das erste Tuch, das ich auch so ganz extrem dünner Wolle gemacht habe. Und das ist irgendwie ein bisschen komisches Handling. Also die meisten Sachen, die ich gemacht habe, waren eine Spur dicker. Also so eine Lauflänge von 600 Metern oder so, die finde ich wahnsinnig angenehm. Und ich schätze mal so 800 geht auch noch, aber diese Wolle hat, glaube ich, so 1000 oder so. Und es ist schon sehr dünn. Wobei natürlich die Nadeln, mit denen ich das gestrickt habe, gar nicht so dünn waren. Also 3,25. Lustig, gell? Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, wo eine gesagt hat, boah, das muss man auf 3er Nadeln stricken. Das ist ja furchtbar, ist ja total dünn. Für mich nicht. Das Dickste, was ich stricke, ist so 5,5 und dann hört es einfach auf. Und dann muss die Wolle auch schon sehr, sehr, sehr dick sein. Also ich hatte jetzt was mit 14 Maschen auf 10 Zentimeter. Das habe ich, glaube ich, mit 4,5 gestrickt oder so. Das heißt, ich tendiere ja zu den dünneren Nadeln. Ich habe mir jetzt auch endlich 2 Nadelspiele gekauft in 1,5 und 1,75. Bin ganz begeistert. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Hia-Hia-Nadeln oder Haya-Haya oder so. Die sind richtig gut und die gibt es auch kürzer als 20 Zentimeter übrigens. Sind natürlich relativ spitz, aber nicht so schlimm wie die Adi. Von Adi gibt es Nadelspiele 20er Länge, vernickelt, Stahl. Und die pieksen ständig Löcher in die Strickbeutel. Aber die ich jetzt neu habe von hier, sage ich jetzt mal, die pieksen nicht so. Genau. Tücher, meine, ich habe doch die ganze Zeit erzählt, dass ich auf diese türkische Spindel warte von Threads Through Time. Die Spindel ist da, die ist da, die ist am 22. Januar dann endlich angekommen, nachdem ich gedacht habe, okay, die ist jetzt endgültig verloren gegangen, ich kriege die nie mehr. Und ich hatte dann auch noch eine andere bestellt von IST Crafts. Jetzt ist sie endlich da. Ich finde sie total klasse. Die ist ganz, ganz schnuckelig und süß und spinnt auch wunderbar. Es haben sich schon Leute beschwert, dass die nicht so schnell laufen wie so Kopfspindeln in vergleichbarem Gewicht und so. Aber das stört mich jetzt irgendwie nicht weiter. Die kann man natürlich nicht am Bein rollen, ist klar, weil die haben einen wahnsinnig kurzen Schaft. Aber die kann man super in die Handtasche stecken. Und das habe ich jetzt auch immer gemacht. Das hatte bloß den dummen Nebeneffekt, dass die Wolle, die ich darauf gesponnen habe, es kam nämlich mit der Spindel auch 12 Gramm so Kammzug, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und der ließ sich auch super ausziehen. Aber jetzt, wo ich das Ding irgendwie wochenlang in der Handtasche rumgeschleppt habe, lässt er sich auf einmal nicht mehr so gut ausziehen. Komisch. Und jetzt, nachdem ich die letzten Tage da irgendwie dran rumgezerrt habe und mir ständig die Spindel runtergefallen ist, weil da kein gescheiter Faden mehr raus wird, habe ich heute spontan beschlossen, dass das einfach jetzt mein fertiges Probestück ist und den Rest Kammzug, den behalte ich als Anschauungsobjekt oder so. Da mache ich nichts mehr draus. Der ist ziemlich zusammengepappt und nicht ganz verfilzt, aber muss schon derbe ziehen, dass man da die Fasern rauszieht und das macht ja keinen Spaß. Ich muss jetzt also noch schauen, welches die geeignete unterwegs in der Handtasche Rumschleppfaser ist. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich bei Abby Francomont auf dem Blog mal gelesen, dass Merino-Seide als Kombi gut ist, weil die Seide das, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon Merino-Seide ewig rumgeschleppt und das war nicht so ein Problem. Da hatte ich allerdings auch noch ein bisschen anderen Beutel. Für diese türkische Spindel habe ich jetzt noch kein Behältnis. Habe ich in so einer Plastiktüte rumgeschleppt. Das kann sein, dass das auch daran lag, dass das in der Plastiktüte einfach mehr geknautscht wird. Und ich habe normalerweise meine Handspindeln in so Flaschenwärmer oder Kühler. Das sind Stoffbezüge, die sind wattiert. Und die sind eigentlich für so Wasserflaschen da, dass man im Sommer, dass die nicht so warm werden. Und die gab es irgendwie bei Tchibo, Zweierpack. Und die habe ich gekauft und da passten die Spindeln wunderbar rein. Und die sind ein bisschen fester, dann wird die Wolle nicht gar so rumgeknautscht. Vielleicht ist es auch das. Ja, ich habe noch eine türkische Spindel bestellt, wie gesagt, bei IST Crafts und zwar schon vor Wochen. Und habe gedacht, naja, bestelle ich jetzt aus England und es kommt dann bestimmt früher und ihr könnt mich alle mal. Und was war, ich habe gerade irgendwie schlechtes Spindelbestell-Karma. Wobei, meine Spindel ist ja letzten Endes angekommen, der Kontakt zu den Leuten von Thomas Creations, also Threads Through Time jetzt, war auch ganz angenehm. Bei IST Crafts, ich habe bestellt, habe eine nette Mail gekriegt. Ja, Bestellung ist eingegangen, dauert normalerweise 10 Tage. Und dann schicke ich die los. Und gedacht, super, vielleicht geht es ja schneller. Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. 10 Tage sind vorbei und ich warte und ich warte. Also 10 Werktage, das sind ja 2 Wochen. Warte und warte und warte und warte und denke mal so langsam, was ist denn jetzt mit meiner Spindel? Ist ja blöd, jetzt muss ich doch mal eine E-Mail schreiben. War ja sehr beschäftigt, habe also keine E-Mail geschrieben. Kriege ich Anfang letzter Woche, das war der 14., ja, der Valentinstag, genau. 14. Februar, kriege ich eine Mail. Ja, es tut ihm schrecklich leid, dass es so lange gedauert hat. Er hat die Spindel jetzt verschickt. Ich dachte, na super, wenigstens kommt sie jetzt. Und also 4 Wochen anstatt 2 ist schon ziemlich viel. Aber gut, was weiß ich, was bei dem gerade los war und weswegen das jetzt wieder nicht geklappt hat. Ich kriege es ja momentan auch nicht auf die Reihe. Und seitdem warte ich. Ich habe sogar eine Sendungsverfolgungsnummer, was ich immer ganz wunderbar finde. Dann gehe ich auf die Seite Royal Mail Sendungsverfolgung. Die sagen, ihre Sendung wurde an den Versanddienst in Deutschland übergeben oder zum Versand in Deutschland übergeben. Jetzt habe ich keine Ahnung. Flackt das Päckchen jetzt irgendwo in England rum? In einem Postamt, das eingeschneit ist? Oder, nee, ich glaube, Schnee haben die jetzt auch nicht mehr, gell? Ich habe keine Ahnung. Jeden Morgen sage ich zu meinem Mann, ja du, das kann falsch sein, dass heute noch ein Päckchen kommt. Ja, bis jetzt noch nicht, aber weil die andere Spindel hat auch 6 Wochen gebraucht bis hierher. Allerdings aus USA, das ist ja schon ein bisschen weiter weg als England. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also ich rechne jetzt mal so mit quasi alten Postzeiten. So nicht wie heutzutage, wo ich fast damit rechne, dass ein Päckchen, was ich heute losschicke, morgen, aber allerspätestens übermorgen irgendwo ist, sondern früher hat es immer eine Woche gedauert. Und so rechne ich jetzt auch mal. Kriege ich also noch eine Spindel und dann ist aber auch erstmal wieder gut. Und dann, ja, was ich gesponnen habe, Überleitung, super. Ich habe weiter an der Hand gefärbte Merino-Wolle für den Pulli gestrickt. Davon habe ich euch schon erzählt. Aber nicht so arg viel, was ich gemerkt habe, weil ich war beim Spinntreffen, habe dort an der Merino-Wolle gesponnen. Letztes Wochenende war wieder Spinntreffen. Ich fahre hin und denke, whoops, ich habe die Merino-Wolle nicht angeschaut. 4 Wochen oder 5? Kein bisschen. Das Einzige, was ich mit dem Spinnrad gemacht habe, das ist, dass ich habe 2 Vorführungen gemacht. Ich bin einmal in einen Kindergarten gegangen und einmal in die Schule, in die Klasse meines Sohnes. Als ich den heute von der Schule abgeholt habe, das mache ich normalerweise nicht, aber der brauchte heute einen neuen Haarschnitt, da kam mir einer seiner Klassenkameraden entgegen und hat gesagt, oh, Sie, Spinnerin, Sie. Ich dachte, ja, toll. Weil die Lehrerin ihnen erklärt dass das okay ist, wenn man sagt, ich spinne, denn das tue ich ja tatsächlich. Und dass man das aber bei anderen Leuten nicht macht. Aber ihr hättet die Augen sehen sollen von den Müttern, die neben mir standen und auf ihre Kinder gewartet haben, kommt da so ein Knirps, gell, und redet mich so an. Aber gut, war okay. Ja, das war auch ziemlich lustig. In der Schule war es ein bisschen viel. Also da waren dann 2 Klassen, das sind fast 50 Kinder. Ich habe eigentlich nur erzählt und gezeigt. Ich habe die nicht viel selber machen lassen, aus einleuchtenden Gründen. Ich habe mit dem Spinnrad was gesponnen. Ich habe Bilder gezeigt von Schafen und Flachs und Seidenkokons und wann war das? War das 4. Baumwolle natürlich. Ich habe die Kinder gefragt, wofür man Faden braucht und aus was ihre Klamotten sind. Und ob sie sich vorstellen können, wie das früher war. Ich habe ihnen gezeigt, wie man auf der Spindel spinnt. Und dann hat jeder ein Stückchen Kammzug gekriegt. Und dann durften sie ausprobieren, wie man da Fasern rauszieht und was passiert, wenn man das dann verdreht. Und ja, so. Und der Aufhänger für die Kinder war das Thema Märchen. Das war im Kindergarten auch so. Da hatten die, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, die haben über Rumpelstilzchen gesprochen und da war dieses Spinnrad im Märchenbuch und dann haben sie über das Spinnrad, fanden die Kinder so spannend. Und dann hat ein so ein Knirps gesagt, ja, meine Flötenlehrerin, die hat so ein Spinnrad und so. Und dann sagt die Kindergärtnerin, ja, mag die vielleicht mal vorbeikommen und uns das zeigen. Und dann hat der das tatsächlich ganz alleine organisiert, gell? Das müsst ihr euch vorstellen. Der ist zwar schon Vorschulkind und ist schon 6, aber immerhin. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, meine Kindergärtnerin hat gesagt, und würden Sie vielleicht gerne mal zu uns kommen? Und ich gesagt, klar, mache ich. Hier nimmst du meine Visitenkarte mit. Die gibst du deiner Kindergärtnerin, dann soll die mich anrufen. Und das hat tatsächlich geklappt. Er war stolz wie Oscar. Ich war froh, weil ich habe das Gefühl, das ist wichtig für praktisch jeden Menschen, zu wissen, wo Textilien herkommen und wie das eigentlich gemacht wird. Und das ist ja nichts, was so super Transporte, also wie diese Replikatoren bei Star Trek, oder? Er sagt, ich hätte gern eine Jeans in Größe 42, so und so Beinlänge. Und dann hat man, nee, so nicht. Ja, genau. Also das war so mein Erziehungsauftrag. Aber außerdem habe ich auf dem Spinnrad wochenlang gar nichts gesponnen. Letztes Mal beim Spinntreffen war ich dann fleißig. Ich habe jetzt fast die Hälfte von der Merino da gesponnen. Merino-Wolle. Noch mehr Merino. Ach so, aus der Merino-Seide, wo ich, das habe ich schon erzählt, da mache ich jetzt mit der Spindel Sockenwolle, das ist ein ganz gemütlich, langsames Projekt. Das liegt normalerweise hier neben dem Computer und manchmal zwischen 2 Schülern oder wenn ich was lese im Blogs oder so, dann spindel ich wieder ein bisschen vor mich hin. Ich hatte jetzt aber das Gefühl, ich sollte das mal ein bisschen pushen, dass da auch mal was vorangeht. Mal sehen. Genau. Und dann habe ich tatsächlich mal wieder die Nähmaschine rausgeholt. Ja, es hat einen Grund, dass dieser Podcast handgemacht heißt. Ich habe gedacht, ich wähle den Titel besser ein bisschen breit gefächert. Wer weiß, was mir als nächstes einfällt. Und nähen tue ich schon länger. Und jetzt habe ich halt, ich brauchte eine Hülle für mein Kindle, diesen E-Book-Reader. Ich liebe das Teil übrigens, kann ich nur empfehlen für alle, die gerne englische Bücher lesen und die schrecklich volle Bücherregale haben, so wie ich, und die sowieso ihr ganzes Leben vernetzt verbringen. Ist das klasse. Ich finde, das liegt super in der Hand. Das Lesegefühl ist viel, viel, viel besser als am Computer oder beim iPod oder so. Ich bin total glücklich mit meinem Kindle und habe letztens schon ein echtes Buch in der Hand gehabt und dachte mir, ja, nee, es geht immer wieder so zu. Und wenn ich dann dabei stricke beim Lesen, dann muss ich da immer so rumtun mit der Seite, mit dem Umblättern. Naja, schon. Bisschen denaturiert hier, aber auf jeden Fall brauchte ich für den Kindle eine Hülle. Ich kann den ja nicht einfach so in die Tasche schmeißen, das überlebt er wahrscheinlich nicht lange. Und hatte auf, lasst mich überlegen, Sonjas Blog, ihr kennt garantiert alle Sonja von Fadenfreude und Ravelry und so, die hat sich auch eine Kindle-Hülle genäht nach einem Muster von So Mama So, genau. Verlinke euch das alles, gell? Ihr müsst euch das jetzt hier nicht so merken. Und da habe ich gedacht, oh, super Idee, mache ich auch. Habe Stoff gesucht. Ich habe auch reichlich Stoff, nicht ganz so reichlich wie Wolle, aber ich hatte noch Reste von so einer Tasche, die ich mal genäht habe, ganz schöne Moda-Stoffe und so. Und habe das dann zugeschnitten, dann lag das da irgendwie ein paar Wochen rum. Zugeschnitten, sonst nichts passiert. Ich hatte vorher ganz sorgfältig abgemessen, das mache ich immer, habe dann auch sorgfältig zugeschnitten, das mache ich auch immer, und dann habe ich das Ding zusammengenäht und gedacht, boah, das ist aber schon ein bisschen knapp. Ja, war es auch. Der Kindle passt in die Hülle schon rein, man kriegt den auch raus, man muss bloß dann sehr ziehen. Ich habe gedacht, ja, wenn ich den jetzt 5-mal rein und raus schiebe, dann ist das Ding kaputt. Außerdem hatte ich so ein kleines Vaseline-Problem. Das ist ja immer so eine Sache beim Nähen von so taschenartigen Dingern und so. Braucht man verschiedene Vaseline und Bügeleinlagen und so ein Kram, damit es eine gewisse Steifigkeit kriegt oder auch gepolstert ist und so. Und bei dem ersten hatte ich zwar sehr schönes, wie nennt man das? Das ist nur zum Einnähen, so eine Einlage, die sehr fest ist und die ist klasse. Das Problem ist bloß, die ist nicht weich. Und dann habe ich mir das so angeschaut und gedacht, naja, wer weiß, vielleicht kann ich das Ding ja für irgendwas mal wieder gebrauchen. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Hab dann mein eigenes Muster mir so ausgedacht, was jetzt bei so einer Hülle für ein viereckiges Teil nicht so arg schlimm ist. Hab das alles großzügig zugeschnitten, alles wunderbar genäht, mal wieder festgestellt, dass ich in meinem Kopf wieder einen Blödsinn gemacht habe. Da musste ich ganz extrem fuschen, weil das so nicht geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe. Das könnte ich vielleicht irgendwie mir auf meinen Grabstein schreiben lassen. So, das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Naja. Aber ich habe da also anderes Zeug rein, Vaseline. Die hat den dummen Nachteil, dass sie bügelfähig auf beiden Seiten ist. Das heißt, ich durfte das Ding zu keinem Zeitpunkt bügeln, bevor alle Lagen genau da waren, wo sie am Schuss hin sollten. Denn sonst hätte das aneinander gepappt. Die ist jetzt auch ziemlich weich und kuschelig. Und man kriegt den E-Book-Reader wunderbar rein und raus. Das einzige Dumme ist noch, das Teil braucht noch einen Knopf. Gekauft habe ich ihn schon, ja. Angenäht habe ich ihn noch nicht. Diese Hülle habe ich schon seit Wochen fertig. Also das hatte ich vergessen, bei einer anderen Folge zu erwähnen. Aber ich dachte, das interessiert vielleicht auch jemanden. Nähen. Also es gibt ja viele Leute, die so verschiedene Handarbeiten nebeneinander betreiben. Genau. Ja. Wow. Ziemlich viel habe ich gemacht. Hä? Naja, das sollte ich ja auch. Oder ich meine, stellt euch mal vor, ich podcaste hier irgendwie 3 Wochen nicht und sage dann, ja, ich habe eigentlich gar nichts gehandarbeitet. Ich meine, was soll der Blödsinn? Dann brauche ich auch keinen Handarbeitspodcast zu machen. So, heutiges Thema. Unser heutiges Thema ist Farben. So, über Farben rede ich ja eigentlich auch die ganze Zeit, denn das ist ja ziemlich wichtig beim Stricken und Spinnen und so. Aber ich wollte das jetzt noch mal ein bisschen überblicksartiger machen. Ich wollte zuerst systematischer sagen, aber ja, ich weiß nicht, wie systematisch ich das schaffe. Es ist ja bekannte Tatsache, dass viele Leute, ganz, ganz viele Leute, so ganz eindeutige Lieblingsfarben haben und Farben, die sie gar nicht mögen. Ich sage das ja immer wieder, blau ist so meine, brauche ich nun wirklich nicht Farbe, alle Rottöne, klar, her damit, meins liebe ich, besonders orange, was jetzt auch nicht jedermanns Sache ist. Ich mag auch meine Farben lieber leuchtend und bunt und mische auch ganz gern mal welche, die andere Leute ein bisschen vorsichtiger behandeln. Ich bin da relativ irgendein Adjektiv, was jetzt nicht so empfindlich ist, genau. Blackout. Ja, also auf jeden Fall bunte Farben, auch in Kombination, liebig, heiß und innig, blau nicht so, grün, wunderbar, alles klasse. Es gibt natürlich Leute, die mehr so diesen Blautyp verkörpern. Das ist sogar relativ häufig. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, alle lieben Blau, nur ich nicht. Das ist gleichzeitig neutral, das kann auch leuchtend sein, das ist selten so richtig auffällig. Also wenn man irgendwo hingeht mit einem roten Pulli oder gar einem orangenen, das merken sich die Leute schon. Geht mal wohin mit einem blauen Pulli, muss jetzt nicht sein, dass das hinterher noch alle wissen, dass man einen blauen Pulli angehabt hat. Aber auch da gibt es auch so leuchtende, viele Leute, die blau mögen, mögen auch so andere kühle Farben, türkis oder grün oder so. Und dann gibt es ja dann noch Leute, die mögen das alles auch, aber am liebsten in Pastell. Das ist mir jetzt ganz besonders fremd. Also ganz gedeckte Töne oder helle Farben oder hellrosa, hellblau, zartgrün, hellgelb und so. Dass ich das weniger mag, hängt zum einen damit zusammen, dass ich Dinge sowieso ganz gerne ein bisschen krasser mag und nicht so gar subtil. Oje, ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich auf jeden Bereich meines Lebens erstreckt. Wahrscheinlich nicht, aber bei Farben ist es so. Und zum anderen liegt es daran, dass ich in Pastelltönen ganz furchtbar aussehe. Also wenn ich irgendwas trage, was so eben hellrosa und so, dann sehe ich völlig ausgeblichen und ausgewaschen aus. Und Vorlieben für Farben haben oft auch was damit zu tun, was für ein Hauttyp man ist, welche Haarfarbe und so. Und da gibt es ja diese Farbenlehre in Jahreszeiteneinteilungen. Davon habt ihr sicher alle schon gehört. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Ich kann vor allen Dingen was über Herbsttypen sagen, weil ich ein Herbsttyp bin. Ich bin blass, ich habe braune Haare. Mir stehen am besten so bräunliche, schon relativ satte Farben mit Braunstich oder so. Und das muss also alles warm sein, genau, warme Farben, das war's. Also es gibt warme Farben und kalte Farben und leuchtende Farben und Pastellfarben. Das heißt, wir haben jetzt hier schon vier Pole. Und dann kann natürlich was warm und pastellig sein oder kalt und pastellig und so. Und da gibt es ja Leute, die versteigen sich da ganz auch in so Farbenlehre und Theorie und das finde ich auch immer ganz spannend, wenn Leute ganz große Angst haben, jetzt Wolle auszuwählen für irgendein mehrfarbiges Strickprojekt zum Beispiel, dass die dann denken, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Passen jetzt die beiden Farben zusammen oder nicht? Ich muss sagen, das ist eine völlig subjektive Frage. Ich bin da allerdings auch irgendwie geschult worden. Also meine Tante und meine Mutter, die haben schon einen ziemlich starken Hang zur Mode. Und ich bin also als kleines Kind ständig gemahnt worden, dass bestimmte Dinge nicht zu anderen passen oder doch passen oder nicht passen. Und habe mir dann so meine eigene Theorie gemacht, warum das jetzt passt oder nicht. Und später dann auch, warum die jetzt zwar meinen, dass das nicht passt, aber ich finde, das passt sehr wohl. Auf dem Stand bin ich immer noch, kombiniere also auch gerne mal so mehrere leuchtende Dinge, die so ein bisschen an der Grenze sind, ob sie passen oder nicht. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und wenn man jetzt so ein Frühlingstyp ist, so soweit ich weiß, hell auch helle Haare, helle Haut und so, dann erschlägt einen so, also da sieht man dann in so einem Rostrot nicht so klasse aus. Und das muss man ja auch mit bedenken. Wobei natürlich jetzt Farbtyp auch nicht alles ist. Also wo ich jetzt gerade podcaste, trage ich ein schwarzes T-Shirt und ein kaltgrünes Sweatshirt. Also ist für meinen Teint jetzt nicht gerade das Beste, aber ich liebe dieses Sweatshirt, habe ich gesagt. Blödsinn, ist eine Strickjacke. Die hat bloß so eine Kapuze und die ist geschnitten wie ein Sweatshirt und hat auch solche Känguru-Taschen da vorne und einen Reißverschluss. Sehr bequem. Das Dumme ist bloß, dass es die Wolle nur in einem kalten Grün gab und nicht in einem warmen Grün. Also trage ich die in einem kalten Grün und sehe dementsprechend ein wenig blass aus, noch verstärkt durch die Tatsache, dass ich kein Make-up trage und erkältet bin. Aber also ich sehe dann vielleicht ein bisschen blass und ein bisschen kränker aus, aber ich falle nicht tot um, weil ich jetzt was anhabe, was ein bisschen ungünstig ist. Auch schwarz ist definitiv nicht meine Farbe. Ist mir momentan wieder wurscht. Sehe ich halt blass aus. Aber ich finde es ganz günstig zu wissen, was einen gut oder schlecht aussehen lässt oder wie bestimmte Sachen wirken. Aber es ist so, wenn man jetzt was anzieht, was nicht gut passt oder so, man fällt ja nicht tot um oder so. Man sieht bloß vielleicht nicht so toll aus. Und ich meine, jeder von uns hat Tage, wo er nicht toll aussieht. Und jeder von uns hat wohl hoffentlich auch Tage, wo es ihm wurscht ist, ob er gut aussieht oder nicht, weil das einfach nicht das Wichtigste im Leben ist. Deswegen, also ich würde jetzt nicht immer mit so einem, ich habe mal überlegt, so eine Farbberatung machen zu lassen, wobei mir meine Kosmetikerin, Freundin sagte, dass ich ein Herbsttyp bin. Das kann man dann irgendwie nachschauen und dann weiß man schon. Aber man kann auch die komplette Farbberatung machen und dann marschiert man da raus mit quasi so Farbkarten, so wie diese, wie heißt denn das? Wenn man jetzt seine Wände neu streichen will, dann kann man irgendwie so einzelne Farbdinger kaufen, die kann man dann mal anhalten an die Wand und sich überlegen, wie das dann aussehen würde, wenn die ganze Wand so in der Farbe wäre. Sowas in der Art kriegt man dann mit für zu Hause. Dann kann man beim Einkaufen irgendwie schauen, ob das T-Shirt, das passt, gute Grün hat oder ein schlechtes Grün oder so. Wie gesagt, ich ziehe das Ding einfach normalerweise dann an oder halte das so unter mein Gesicht. Das ist immer ein ganz guter Indikator. Ja, ihr müsst es so ans Gesicht halten, dass der Schein von dem Kleidungsstück direkt aufs Gesicht fällt und dann seht ihr schon, ob ihr damit grünlich krank ausseht oder, also das ist bei mir eine leichte Gefahr, also es gibt Farben, da kriege ich so einen grünen Stich im Teint und es gibt welche, da kriege ich so einen Gelbstich im Teint, das ist alles nicht sehr attraktiv. Wenn ich was habe, was mich irgendwie rosig und frisch aussehen lässt, das muss ich dann immer sofort kaufen. Genau. Ist jetzt bei jemandem, der so blass ist wie ich, so ein Hauptanliegen. Aber es gibt auch andere Leute, so ganz dunkle Typen zum Beispiel, die können dann, die sehen zum Beispiel in Weiß oder in Knallgelb super aus oder so. Und wenn die dann wieder eine andere Farbe anhaben, auf einmal sehen die so ausgewaschen aus oder so. Das muss man einfach ausprobieren. Also ist die eine Sache mit den Farbtypen, warme und kühle Farben und eben satte und pastellige Farben, was beides auch eine Vorliebensache ist. Es ist aber auch so, also ich kenne einige Leute, die tragen keine leuchtenden Farben und ich meine, sagen wir mal so, wenn ihr jetzt in der Bank arbeitet, dann zieht ihr wahrscheinlich zur Arbeit nicht geblümte Birkenstock an, handgestrickte orangene Socken, Jeans mit einem orangenen Gürtel, kein Make-up und so und ein Wollpulli, der pillt, ist klar. Und auch wenn ihr da einen Hosenanzug habt, wäre jetzt zum Beispiel quietschorange für diesen Hosenanzug eher nicht passend. Weil da muss man ja so ein gewisses Bild ausstrahlen und leuchtende, bunte Farben strahlen nicht Seriosität aus zum Beispiel. Deswegen seht ihr alle diese geklonten schwarz-grauen Leute am Bahnsteig stehen. Wenn man morgens in die Stadt fährt, dann sieht man, die fahren da alle zur Arbeit. Die tragen alle schwarz und grau, vielleicht noch so ein gedecktes Olivgrün oder so. Das sind nicht nur die Männer, aber vorwiegend. Also als Frau darf man dann immer noch so ein buntes Halstuch umtun oder so. Solche Dinge muss man auch mit bedenken. Wenn man jetzt Arzt ist, dann wird man wahrscheinlich auch eher mehr so weiß angezogen sein. Wobei, das ändert sich ja gerade, gell? Beim Zahnarzt, da haben sie jetzt immer alle passende Polo-Shirts, was auch irgendwie leicht gespenstisch ist. Also der Arzt und die Helferinnen da, die koordinieren offensichtlich ihre T-Shirts. Und die sind dann nicht ganz weiß, die haben weiße Hosen und Schuhe, aber bunte Oberteile. Ich weiß auch nicht, ob die da ein Montags-T-Shirt haben oder so. Also ich weiß auch nicht, vielleicht frage ich den mal, ich bin ja echt neugierig. Ich finde es ganz nett, aber irgendwie auch unnötig. Genau, also solche Dinge muss man ja auch mitbedenken. Und dann ist es so, dass die Farben, die man trägt und die Farben, die man mag, auch nicht immer die gleichen sein müssen. Ich habe zum Beispiel eine Blogfreundin, die hat ein Wahnsinnshändchen für so Inneneinrichtungssachen. Und die hat rot gestrichene Wände in ihrer Wohnung und das ist alles wunderbar dekoriert. Und mit Farben kann die da auch ganz toll umgehen. Aber sie sagt, wenn sie die Sachen, die sie kauft zum Anziehen, gell, die sind alle blau, beige, grau, schwarz, weiß, fertig. Nichts anderes, gell? Keine Farbe. Und das könnte ich ja jetzt zum Beispiel irgendwie gar nicht vertragen. Aber das machen viele Leute. Also die denken, na, da bin ich auf der sicheren Seite, gell? Weiß, blau, beige, grau, beißt sich nichts, tut niemandem was, verschmelzt sich irgendwie mit dem Hintergrund. Es hat aber auch einen Grund, dass hier bei uns zu Hause alle Wände weiß sind. Es ist so viel Farbe in den Räumen. Wenn ich jetzt die Wände auch noch bunt machen würde, das wird einen völlig erschlagen. Also das habe ich auch festgestellt. Es ist ganz unterschiedlich. Also manche Leute wollen alles nur so mehr so beige für die Sachen, die sie tragen und dann aber leben quasi ihre Buntheit woanders. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt irgendwie einen beigen Pulli stricken müsste, der würde vermutlich nie was werden. Ich stelle mir das gerade vor. Wow. Ja, sei denn, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz besondere, sehr handgesponnene Superwolle ist. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, weil ich meine, Textur und sowas zählt ja auch was. Ist ja nicht nur Farbe, aber also ich merke das, meine Stimmung hebt sich sofort, wenn ich die Farbe mag. Solche Farbvorlieben sind ja auch nichts wirklich Anerzogenes oder so. Kann einem ja niemand sagen, man muss jetzt irgendwie braun mögen und das fand man immer schon scheußlich oder so. Die können sich zwar ändern, aber das reagiert auf so einem ganz unbewussten Level. Es gibt ja auch so Farbtheorien, was weiß ich, Farbsymbolik und so ein Zeug. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Es ist zwar relativ eindeutig, den Bezug zwischen Rot und Blut herzustellen und Grün und Pflanzen, aber ab da wird es dann schon heikel. Also ich habe, wo war das? Ich habe dieses Buch gelesen über Färben mit Naturfarben. Ich glaube, Dorothee Fischer heißt die Autorin. Bin ich sicher. Ich schreibe euch das da in den Blogtext zum Podcast. Und die zum Beispiel schreibt, dass Gelb für sie eine Farbe ist, die so Dürre irgendwie symbolisiert und quasi zehrend ist. In gewisser Weise, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weil diese Farbe sie an die Wüste erinnert. Das war dann der Punkt, wo ich aufgehört habe, ihre Vorstellung von Farbsymbolik für mich noch irgendwie nachzuvollziehen, weil die Wüste ist ehrlich gesagt zum größten Teil nicht gelb, sondern grau und braun, weil diese wunderschönen Sanddünen, die wir da immer mit der Wüste assoziieren, die machen nur einen relativ geringen Teil der Wüste aus, wird allerdings inzwischen etwas mehr, ist ein bisschen blöd, aber das meiste ist so Erde, Steine, also nicht wirklich Erde, Steine, Staub, das ist gar nicht so hübsch gelb. Und für mich ist diese Assoziation mit Gelb und Sonne oder Butterblumen oder sowas, was satt und voll und reich ist und lebendig, ganz eindeutig. Aber das ist natürlich keine Assoziation, die jetzt für jeden gilt. Und genauso mit ganz klassische Sache für uns ist Weiß ist die Unschuld. Deswegen tragen Bräute weiß. In Asien ist das die Leichentuchfarbe. Für uns ist die Farbe des Todes schwarz. Das gilt jetzt wohl in Asien eher weniger. Für die ist Orange irgendwie Sträflingskleidung, hat sich aber über Jahrtausende dann gewandelt zu Mönchsroben. Ist auch übrigens relativ unterschiedlich, welche Farbe dann diese Mönchsroben haben, je nach Gegend und so. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Farben gesucht haben, die als unangenehm galten. Also so, als wenn man jetzt hier so, was weiß ich, ja, Sträflingskleidung, das wäre dann so Mönchsrobe. Deswegen sind die da orange. Und inzwischen hat sich die Assoziation natürlich verändert. Genau, also deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Also, weiß nicht, was ist das? Grün ist die Hoffnung und gelb ist Neid und so. Aber das ist kein allgemeingültiges Ding. Also kann sich eigentlich auch jeder seine eigene Assoziation machen und sagen, das ist jetzt das einzig Richtige und Wahre. Deswegen bin ich Farbsymbolik heikel. Also ich kenne auch Leute, die zum Abnehmen dann ihr Wasser in rote Gläser stellen und sagen, deswegen essen sie dann nicht so viel. Ob das wirklich hilft, weiß ich nicht. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. Ich besitze tatsächlich orangene Gläser. Die hat mir eine Freundin geschenkt. Die liebe ich sehr. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Wasser aus den orangen Gläsern irgendwie anders tut als das, was ich aus durchsichtigen, farblosen Gläsern trinke. Bei dem ganzen Thema Farben darf man ja auch diese Mann-Frau-Dichotomie nicht ausschließen. Ich höre viele klagen, dass Männer prinzipiell, wenn gestrickt, dann nur ganz unauffällige Tarnfarben möchten, auch keine Muster, was das Stricken eines gesamten Pullovers teilweise eher mühsam und langweilig macht. Ich glaube jetzt mal nicht dran, dass Männer von Natur aus weder Farben noch Muster mögen. Da würde auch ein Blick in die Geschichte einen schnell eines Besseren belehren. Es gibt viele, viele Jahrhunderte, wo die Männer fast noch bunter und rausgeputzter dahergekommen sind als die Frauen. Das ist natürlich eine anerzogene Geschichte. Das hat was mit dem 19. Jahrhundert zu tun und dieser ganzen zum Purismus, Bürgertum, nur arbeiten und beten, alles andere ist bar. Deswegen tragen die alle schwarze Anzüge und grau. Und die Individualität äußert sich dann irgendwie in der Krawatte, die aber auch bitte nicht zu bunt gemustert sein darf. Ich finde, das ist irgendwie Menschenquälerei. Das sollte man nicht machen. Und klar, es gibt auch Frauen, die tragen nur so gedeckte Khaki-Töne oder so. Ich weiß eben nicht, ob die Leute das deswegen machen, weil sie sich darin wirklich am wohlsten fühlen oder ob sie das machen, weil sie die Blicke nicht auf ihren Körper lenken wollen oder ob sie denken, das ist so unauffällig und da kann halt nichts passieren, weil ich meine, kommt niemand zu dir und sagt, tu dieses beige Ding weg, das geht mir auf den Senkel, weil was willst du sagen gegen beige? Und ja, und das ist ein bisschen schade. Also, ich merke das bei meinem Mann, der mag Farbe tatsächlich und trägt auch durchaus farbige Kleidung. Also, mein Mann hat zum Beispiel ein quietschgelbes T-Shirt, das er sehr gerne trägt. Steht ihm auch sehr gut. Also, mein Mann ist kein Herbsttyp. Oder der hat ganz bunte Wollmeisesocken. Also, bunte Socken trägt er auch jederzeit. Wir sind ja so Birkenstockträger bei der Arbeit. Das ist ein echter Vorteil unseres Berufs. Keine Anzüge und Krawatten. Und ich habe auch festgestellt, natürlich, wenn jetzt, also meine Mutter hat meinem Mann zwei Pullis gestrickt. Der eine ist braun, der andere ist so stahlblau. Die stehen ihm gut, die sind eben auch relativ unauffällig. Aber ich schätze mal, wenn ich dem jetzt einen roten Pulli machen würde, den würde der auch tragen. Es wäre natürlich günstig, eine Farbe zu nehmen, die ihm auch steht. Moment. Ich dachte, da wäre jemand an der Tür. War aber wohl nicht. Ich muss jemanden langsam Schluss machen, weil mein Sohn, der braucht dann Abendessen. Auf jeden Fall, ich finde es ganz schade, wenn Männer deswegen, weil sie Männer sind, keine Farben tragen. wenn das jemand gerne möchte und er nicht gerade eine Arbeit hat, wo er da irgendwie gefeuert wird, weil er was Buntes anhat, dann sollte man das doch auch ein bisschen kultivieren. Es kann aber auch daher kommen, dass gerade auch Männer sich mit Kleidung und Mode irgendwie eher unsicher fühlen. Viele, die haben nicht irgendwie wie ich von ihren Eltern, Tanten und sonst was jahrelange Schulungen erhalten mit, ja, dieses Rosa passt schon zu dem Blau, aber das Rosa passt nicht zu dem Blau. Und wenn du die beiden Farben zusammentust, das geht noch, aber das ist komisch. Und sondern die kriegen ja, ich weiß nicht, habt ihr mal versucht, irgendwie Kinderkleidung für Jungs zu kaufen? Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist blau, es ist grau, es ist olivgrün, es ist braun. Aus. Ich meine, bei den Mädchen ist es auch nicht viel besser. Es ist rosa, es ist rosa, es ist rosa und dann gibt es noch lila. Aber für die Jungs ist es leicht trostlos. Also sobald die ein gewisses Alter überschreiten, so bei Schuleintritt, kann man die irgendwie gleich in khaki-farbene Militäruniform packen oder so. Dann gibt es zurzeit noch relativ viel in schwarz oder weiß. Weiß ist auch wieder sehr angesagt, mit extrem hässlichen Aufdrucken. Also die 80er sind wieder angekommen in Deutschland. Aber ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe mich dann irgendwie in mein Schicksal gefügt. Mein Sohn läuft auch in beige, oliv, grün, braun, blau rum. Aber ich meine, das ist ein Junge, der hat ein echtes Faible für Farben. Und wenn er nicht jedes Mal, wenn er irgendwas Rotes, Orangenes, Buntes anhätte, schwach angeredet würde von den anderen Kindern, dann würde der das garantiert viel häufiger tun. Wenn man natürlich sich seine gesamte Kindheit und Jugend irgendwie in Tarnfarben kleidet, woher soll man dann lernen, was zu was passt? Und das finde ich sehr schade. Also wie ihr seht, ich bin ein echter Verfechter von Farbe. Aber gut, ich möchte nicht ausschließen, dass sich Leute in Beige von Kopf bis Fuß auch sehr wohl fühlen können. Es gibt auch Leute, bei denen sieht das richtig klasse aus. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, gibt es bei euch viele, wo es so einen Zwiespalt gibt zwischen Farben, die ihr gerne mögt und Farben, die ihr gerne anzieht? Weil das wäre ja dann irgendwie schade, oder? Man strickt dann was in einer Farbe, die einen eigentlich relativ kalt lässt, weil man weiß, das trägt man dann, das passt zu allem anderen. Oder wenn man jetzt was Bunteres hätte, dann würde man das nie anziehen, weil man dann Angst hat, man sieht aus wie ein Clown oder so. Wobei ich euch aus Erfahrung sagen kann, man kann sich ziemlich bunt anziehen, bevor die Leute denken, man ist ein Clown. Und wenn man das irgendwie mit dem nötigen Selbstbewusstsein irgendwie da durchzieht, dann es kommt keiner und sagt euch, hey, warte mal, dein Schal, der passt ja überhaupt nicht zu deiner Jacke. Wobei, ich muss sagen, das war ganz erstaunlich. Mein Mann hat ja immer schon gesagt, dass mein roter Wintermantel ihm ein bisschen auffällig ist. Also das ist ihm dann doch ein bisschen unangenehm, wenn wir zu zweit wegsehen und die sind gehen und die Leute, die gucken mich alle an, wegen dieses Mantels. Der ist jetzt nicht nur knallerot, der ist auch noch von Noah Noah und ein bisschen extravaganter. Also ich liebe diesen Mantel total. Und ich habe jetzt festgestellt, also die Wintermantelmode muss einen Komplettschwenk zu schwarz und grau gemacht haben, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich seit Jahren keinen neuen Wintermantel gekauft habe. Ich bin ja mit meinem auch sehr glücklich. Und da ist es mir tatsächlich aufgefallen. Ich bin also in die Stadt gefahren mit dem Zug und zwar ausnahmsweise mal vormittags, so zur Berufsverkehrszeit. Und sitze also da mit meinem roten Mantel, hatte nun ein orangenes Tuch da drunter, das aber eigentlich, wenn der Mantel zu war, hat man das nicht gesehen, also weil ganz neben der Rolle bin ich jetzt auch nicht. Und hatte eine rote Mütze natürlich auf und rote Handschuhe, alles handgestrickt und so. Aber meine Unterschicht war in orange, komplett orange und olivgrün oder so. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich den Mantel nicht aufmachen sollen. Aber auf jeden Fall, überall, wo ich hin bin, haben mich die Leute angeguckt. Und ich glaube, das war tatsächlich wegen dieser ganzen Rot-Orange-Geschichte, was ich durchaus interessant finde. Also ich stelle das schon seit Jahren fest, wenn ich nach München reinfahre und dann zu so Veranstaltungen gehe, die vorzugsweise von Architekten und Germanisten besucht werden, da falle ich dann schon irgendwie auf. Aber mich quatscht keiner an, die gucken dann so ein bisschen komisch. Aber die gucken auch nicht so richtig abfällig, sondern die gucken einfach, weil man guckt natürlich eher zu rot. Also auf den 15. schwarzen Wintermantel schaut man nicht so genau. Wenn in der, all dieser Schwarzheit dann da so ein roter Fleck ist, das ist schon klar, dass das dann jemand anschaut. Vielleicht habe ich das auch teilweise missverstanden. Also mich hat letztens auch eine Frau dann von hinten angequatscht und hat mich gefragt, ob ich meine Mütze selber gestrickt hätte. Und der habe ich dann das Muster gesagt, von wem das war, Isolda Tieg wieder. Dann habe ich ihr für ihre Zeitung geschrieben, wo sie das Muster kriegen kann. Was weiß ich, vielleicht waren das alles Stricker und die wollten wissen, ob das tatsächlich Ischbel ist, was ich da umhabe. Aber sowas kann natürlich manchmal passieren. Ich kann euch aber auch sagen, wenn ihr jetzt nur den roten Mantel habt und alles andere in euch ist schwarz oder so, dann passiert das nicht so leicht. Also diese Kombination von Rot und Orange, die erregt doch irgendwie teilweise die Gemüter. Ja, was wollte ich noch? Farben. Ja, auch diese ganze Farbtheorie-Geschichte, so wenn man jetzt zum Beispiel so ein Fair-Isle-Pulli plant. Das habe ich jetzt selber noch nicht gemacht. Und auf jeden Fall, man sitzt dann da und denkt sich, um Gottes Willen. Ich denke, ich würde einfach anfangen mit irgendeiner Farbe, die ich mag und noch eine, die ich mag und noch eine, die ich mag. Und dann mal schauen, wie sieht das aus, wenn ich die dann neben die halte und die neben die. Und ach nee, das ist ja komisch. Und dann muss man natürlich Probestücke machen. Also gerade bei Fair Isle würde ich wahrscheinlich erstmal meine Buntstifte rausziehen und kleine Kästchen malen. Dann sieht man schon, zeichnet sich das jetzt irgendwie ab oder sieht das aus der Entfernung alles gleich aus und bloß irgendwie komisch gescheckt. Dann gibt es bei Fair Isle ja immer noch diese Weisheit, dass man, wenn man dann lauter Farben beieinander hat, die man gerne mag und so, dann muss man noch eine reinschmeißen, die man ganz scheußlich findet, um das Ganze so zu lebendiger zu machen. Wie gesagt, versucht habe ich das noch nicht. Ich glaube nicht, dass man 20.000 Bücher lesen muss, um zu lernen, wie man Farben kombiniert. Ich glaube, man muss einfach Farben kombinieren und ab und zu mal auf die Schnauze fallen und irgendwann hat man da ein Gefühl dafür. Und manche Leute fallen seltener auf die Schnauze und andere häufiger. Also das ist so, wie ich manchmal Schüler habe, denen ich nur ganz schwer beibringen kann, genau zur Aufnahme im Takt zu spielen, weil die den Beat nicht hören. Ich glaube aber ganz ehrlich, jeder hört den Beat, spürt den Beat. Das muss man bloß erstmal üben und da muss man drauf kommen, was das da eigentlich ist, worauf man da hören muss und wie man das spürt. Und dann dauert das vielleicht eine Weile. Ja, also Leute, die jetzt gar kein Gefühl für Farben hätten, tun wahrscheinlich schon gut daran, sich komplett von Kopf bis Fuß in Schwarz anzuziehen oder so. Aber wenn ihr das bloß macht, um auf der sicheren Seite zu bleiben, wobei eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, oder? Leute, die Strickpodcasts hören, die stricken wahrscheinlich ziemlich viel. Und Leute, die ziemlich viel stricken, die beschäftigen sich normalerweise auch mit Farben. Oder gibt es hier irgendjemanden, der alles in hellgrau strickt und das ist dann immer dasselbe hellgrau? Weil ich habe mir sagen lassen, es gibt da auch bei Grau recht viele Variablen und unterschiedliche Abstufungen. Ich sehe es schon, gibt es ja sehr schöne Graus. Grau ist zum Beispiel sowas, das mag ich sehr gerne. Schaue ich gerne an. Finde ich für Kleidung eigentlich auch eine klasse Farbe. Ist bloß mir noch kein Grau untergekommen, in dem ich jetzt gut ausgeschaut hätte. Also das sind so die Dinge, wo ich auch selber mich beschränke, gell? Also ich mache mir nichts in Weiß, ich mache mir nichts in Schwarz, ich mache mir nichts in Grau. Für mich müssen das schon immer richtige Farben sein, weil ich ansonsten so blah aussehe. In gewisser Weise bin ich dann da doch genauso eingeschränkt wie Leute, die nur Mesh tragen. Ha? Interessant. Da werde ich dann noch mal ein andermal länger drüber nachdenken. Heute denke ich nicht mehr länger nach. Ich dachte, es wird ein kurzer Podcast. Jetzt sitze ich hier schon über eine Stunde. Ich denke, das Thema Farben ist noch nicht völlig erschöpft, aber ihr werdet mir verzeihen, wenn ich das jetzt nicht... Ich schreibe kein Buch über Farben, nee. Auf jeden Fall komme ich damit zum Ende des heutigen Themas, und sage Tschüss. Ich hoffe, das nächste Mal dauert es nicht wieder 3-4 Wochen und ich kriege das jetzt wieder etwas häufiger hin. freue mich, wenn es euch gefallen hat. Freue mich auch wirklich immer über Rückmeldungen, gell? Also Podcasten tut man ja in so ein schwarzes Loch. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, der Annelies von dem bei Hempels unterm Sofa einen langen Kommentar auf ihr Blog zu schreiben wegen des Podcasts. Dann läuft man dann mit dem Podcast in der Stadt rum und denkt immer, oh ja, das muss ich hier schreiben, das muss ich hier schreiben. Das habe ich noch nicht gemacht. Arme Frau sitzt da mit 3 Kommentaren auf ihrem ersten Podcast und denkt, oh, ich weiß nicht, ob es jemandem gefallen hat. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, dieses Mal hat euch auch meiner wieder gefallen. Und ihr wisst ja, Blog creativemother.de, E-Mail creativemother@web.de, auf Reverie auch Creative Mother, auf Twitter Free Jazz Mama, wobei auf Twitter bin ich gar nicht so viel momentan. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Ciao.
Da-da-do-de-doo.